Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Servus Leute, herzlich willkommen zum Monarchscast, dem offiziellen Podcast der Dresden Monarchs. Mein Name ist Erik und dabei habe ich den Markus.
Und ich bin so froh, dass du deine Stimme heute auch mitgebracht hast.
Ja, ich hoffe, dass die ist halbwegs ertragbar für euch.
Der Erik ist nämlich von so einem Rumprüll-Event zurückgekommen, Andre Lenz Festival.
Ja, Rock im Park war hart für die Leber und für die Stimme. Aber ja, nützt ja nichts, muss ja auch gemacht werden, ne? Du hast gefehlt, Markus.
Das Bier trinkt sich nicht von alleine, hat die Mutti immer gesagt.
Einer muss es ja machen.
Ja, ist mega, Festival ist immer geil, aber ja, ich muss dieses Jahr noch dreimal in den Urlaub fahren, da kann ich mir nicht noch ein Festival leisten.
Du Armer.
Ja, ich weiß, nobel geht die Welt zugrunde.
Ja.
So, was haben wir heute für euch? Ja, wir haben eigentlich relativ kurz gefasstes Programm. Das Recap des Hildesheim-Spiels haben wir für euch. Und wir haben mit unserem ehemaligen und jetzigen aktuellen Quarterback Carey Lyles über ihn, über seine Karriere, über seine Zeit beim NFL Network und die Braunschweig Lions gesprochen.
Hast du gerade gesagt, unser ehemaliger und jetzt gerade aktueller Quarterback?
Und jetzt aktueller Braunschweig-Quarterback. Das Braunschweig war stumm.
Okay. Vielleicht, es kann auch sein,
die dass... Die Leute wissen doch, was ich meine.
Es kann auch sein, dass mein Fehler war, dass nicht nur meine Stimme kaputt ist, sondern auch meine Ohren etwas, aber naja, sei es.
Du hast zwischendurch in dem Interview von den Berlin Rebels geredet, also sei mal ganz ruhig.
Ja, das passiert mir aber ständig, dass ich Teams durcheinander haue.
Richtig. Also, ihr wisst, wen ich meine. Carey Lyles, letztes Jahr bei uns, jetzt bei Braunschweig, mit dem haben wir gequatscht. Meine Güte.
Genau. Und ja, allgemein, ne, die letzte Woche in der GFL, die war ja mal wild gewesen.
Ich tippe nie wieder, ich hasse mein Leben. Dieses Tippspielwochenende, ich möchte das alles nicht mehr.
Ja, aber ich denke, da geht es den Menschen wie den Leuten. Also das haben, wenn ich hier so durchscrolle, haben zumindest laut meinen Tipps zwei Favoriten gewonnen und die restlichen alle überraschend, mehr oder weniger überraschend verloren.
Also ich mache ja auch noch das Red Zone-Tippspiel und ich möchte bitte eine Person finden, die tatsächlich auf Düsseldorf gesetzt hat. Düsseldorf, die gegen Potsdam gewinnen und damit seid, haltet euch fest, 51 GFL-1-Spielen endlich mal wieder gewinnen. Das letzte Mal hat Düsseldorf am 25.04.2015 ein GFL-1-Spiel gewonnen. 2015, ja, vor 10 Jahren.
Das ist crazy. Und
also ja, wenn ich Potsdam wäre, hätte ich mich satt.
Ja, aber Potsdam ist es Verlieren ja auch nie mehr gewohnt. Und dass es dann auch noch das Aufsteigerteam ist, wo sie 7-24 gegen stolpern, sage ich mal, ist schon sehr überraschend.
Ja, ich habe aber auch gelesen, ne, man muss ja mal kurz festhalten an der Stelle, neuer Quarterback, der erst 2 Tage im Team ist. Es haben wohl auch teilweise D-Liner, Offense-Line spielen müssen, weil die Verletzungsprobleme haben. Ja, das sollte alles keine Ausrede sein für einen Doppel-Champion, der wieder Meister werden will. Aber man kann sich ja auch ein bisschen, ne, da nicht schwimmen und die Badehose.
Da du, Markus, wieder. Das klingt aber auch nach einem Potsdam-Problem. Also mir ist
ja,
das
klingt nach einem Du-Problem, du sagst das.
Ja, ansonsten, Schwäbisch Hall schaffen gerade mal 3 Punkte gegen die Comets und verlieren mit 16-3. Braunschweig gewinnt verliert bei den Rebels in Berlin. Und was hat man noch Wildes? Na gut, die Pforzheim Wild Dogs, die auch so ein bisschen Überraschungen diese Saison bisher sind und alles bis dato gewonnen hatten, verlieren gegen die Razorbacks, die noch nichts gewonnen hatten.
Ich habe übrigens auf alle Verlierer getippt in den Runden, muss ich jetzt mal sagen. Hat sich gelohnt.
Ja, same. Ja. Und ja, Straubing hatte ich richtig wenigstens. Straubing verliert gegen Saarland.
Menschen, die machen, was sie sollen, wenn ich tippe.
Und die Monarchs machen, was sie sollen.
Richtig, und da haben wir es nämlich, ne? Wir haben erfolgreich, und also wirklich, wenn ich erfolgreich sage, dann meine ich ja erfolgreich, gegen Hildesheim gewonnen mit 42-0.
Das ist ja mega geil, juhu!
Und so haben bestimmt einige Fans reagiert, wie hier an dieser Stelle.
Ja, Grüße an der Stelle an die Julia, das war ein Mitbringsel vom Festival.
Also nicht die Julia, sondern diese Aussage.
Ja, stimmt. Ich habe die Erlaubnis, das zu verwenden, auch wenn sie nie ganz zurechnungsfähig war. Aber naja.
Wer ist das schon bei einem Festival? Die Zurechnungsfähigkeit gibt man doch an diesem Bändchenstand ab. Tausche Benchen gegen Zurechnungsfähigkeit.
So sieht's aus.
Aber was man, also so dieses Spiel, ich glaube, wir müssen da jetzt nicht Spielzug für Spielzug durchgehen. Ich kann, glaube, zusammenfassend zu sagen, na,
dass ich das Tippspiel gewonnen habe.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Also plus 21 habe ich getippt. Bin zwar, habe gerade mal die Hälfte der Pluspunkte, die wir mehr hatten als die anderen, ihr wisst schon,
ja.
Richtig getippt, aber es hat gereicht für euch.
Es ist mal wieder der Nasen. Punkt, du bist am wenigsten weit weg. Na, du bist nie am nächsten dran.
Ja, das ist du.
Ja, reicht dir, ist völlig so. Okay. So, was ich sagen wollte, Hildesheim, die hatten mal einen richtig gebrauchten Tag. Ich meine, gut, hatten auch einige Krankheitsausfälle. Ich weiß nicht, wie viel an Zahl, aber zum Beispiel unser Gast, Matti Probst, der ist gar nicht erst mehr nach Dresden gereist. Dann noch ein paar andere Spieler, ja, macht sich halt irgendwann dann bemerkbar. Dass
ja, sind noch einige irgendwie, ich habe jemanden an Krücken an der Sideline rumlaufen sehen und
genau,
so.
Genau. Ja. Und ja, wenn du dann eben deine Probleme hast und die Offense einfach auch keinen Zugriff so richtig findet, wird es schwierig.
Ja, und die Offense der Hildesheimer, die hat auch im ganzen Spiel nur 141 Passing Yards zustande gekriegt und 50% der Pässe sind nur angekommen. 29 Rushing Yards fürs ganze Team, sehe ich das hier richtig? Das ist auch wild auf jeden Fall. Wenn wir dieser Stats-Seite Vertrauen schenken dürfen.
Muss man auch wieder fair sagen, es waren schon deutlich mehr Plus-Rushing-Yards, aber die haben halt auch minus 30 Rushing-Yards fabriziert, weil Nelson Hughes wieder ganz viel nach hinten laufen musste teilweise. Und das sind also nur die Netto-Yards, ne, die 29. Aber was halt viel schlimmer ist, was glaube ich auch so ein bisschen Genickbruch ist, du hast ein Turnover und Downs an der Dresdner 1-Yard-Line und nach dem Touchdown direkt ein Fumble beim Kickoff-Return und dann fumblest du selber noch an der Dresdner 4-Yard-Line. Das ist natürlich, wenn es nie läuft, dann läuft es nie. Nicht mal lauwarmes Bein runter in dem Fall.
Ja, und selbst da, wenn es nie läuft und du dich dann öfter mal vom Ball trennen musst, die Punts liefen auch nicht so richtig. Die waren auch immer sehr kurz gewesen nur.
Also der beste Punt, ne, 35 Yard, aber dann hast du halt Tyler Hudson, der davon mehr als die Hälfte wieder zurückschafft, hast du auch nicht viel gekonnt. Ist halt schwierig. Das ist halt, ja, ist wieder die Frage, woran hat es hier gelegen? Ne? Keiner kann es so richtig sagen. Die hatten zwar Tyler Hudson definitiv besser im Griff als im Hinspiel, was die Returns anging, sei es beim Kickoff oder beim Punt, aber dafür war er halt im Spiel einfach zu oft frei. Der erste Touchdown lässt er seinen Gegner mit einem herrlichen Juke-Move aussteigen, der springt ins Leere, rutscht weg, whatever. Und na, dann hat Tyler Hudson, ich glaube, 20, 30 Yards bis zur Endzone und da hält den keiner mehr auf, wenn der alleine losläuft.
Ja, und dass er so frei ist gewesen oft oder auch andere Receiver, ist mir auch aufgefallen, lag auch mit daran wieder an der wahnsinnig guten Arbeit der O-Line. Justin Miller hatte so viel Zeit gehabt, mir ist das mehrfach aufgefallen, dass er seine Reads zum Teil zweimal durchgehen konnte, um zu gucken, welche Anspielstationen frei sind. Da hatte ich mal gesehen, da hat er so, okay, kurzen Pass könnte ich auf Yasser machen. Ja, das ist für die 2 Yards, da gucke ich mal da. Und dann gucke ich mal da und dann geht er wieder zurück zu Yassan und dann kriegt er einen Ball, hat schon wieder sich ein bisschen mehr Platz verschafft. Und die Dresdner Receiver, die verstehen es sich, wenn sie die Zeit bekommen, wenn Justin Miller Zeit in der Pocket bekommt, dass die eben nicht nur ihre Route stumpf laufen, sondern merken, okay, mein Quarterback braucht Hilfe, ich bin meine Route zwar fertig gelaufen, aber ich komme ihm jetzt entgegen oder suche mir ein neues freies Fenster, was jetzt zwar nicht zum Gameplan gehörte, aber ich improvisiere und biete mich halt weiterhin an und bleib nicht stehen.
Ja. Oder wenn es halt gar nicht anders geht, läuft Hudson halt auch einfach mal, Miller einfach auch mal selber, ne? Hat er ja dann bei dem einen Touchdown auch gemacht, ich glaube, es waren so 12, 13 Yards oder sowas. Hat er auch geguckt, auf einmal sieht er, vor mir ist freies Feld, also ab geht's, zack, stand er in der Endzone. Wie gesagt, ist jetzt nie der supermobilste Quarterback, aber auch sowas kann er und das macht er dann auch ordentlich. Also wirklich Hut ab für diese Offense-Leistung wieder. Und wer mir persönlich auch sehr, sehr viel Freude bereitet hat, und da greife ich auch schon mal ein bisschen vorne weg, das ist so definitiv mein MVP des Spiels, das ist Yassan. Also der war so bockstark, hat Haufen Spielzeit bekommen.
Muss ich mir jemand anders suchen.
Wirklich schöne Läufe fabriziert, durfte sich auch endlich wieder mit einem Touchdown belohnen. klar hat er viel Arbeit gemacht. Und Tofumni Lala kam gefühlt immer nur mal für die Touchdowns dann rein. Wobei den einen von Lala, dieser 45-Yard-Lauf, ich glaube, da war ein Pass angesetzt. Und dann hat Miller aber gesehen, das wird nicht. Und gibt so ein Late-Handoff an Lala. Und der geht 45 Yard downfield ab in die Endzone. Das war auch ein geiles Ding. Also, ja.
Ja, Lala wurde ja ein bisschen geschont, wie es aussieht. Ne? Der hat nie viel Einsätze gehabt auf dem Feld und den Großteil der Snaps hat halt Yasser im Laufspiel übernommen mit 17 Versuchen, hat 77 Yard erlaufen und sein längster Run war 10 Yard und hat sich auch mit einem Touchdown eben belohnt.
Ja. Und jetzt hast du es ja schon angesprochen, Lala war nie so viel auf dem Feld und habe ich mir da gedacht, wenn Yasser schon mein MVP ist, frage ich ihn doch einfach mal nach dem Spiel, warum er denn so viel Spielzeit hatte. Und jetzt nach dem Spiel noch hier quasi unser, also persönlich mein Man of the Match, Yasser Nasser. Heute absolut überragende Performance, Haufen Spielzeit bekommen, dich mit einem Touchdown gekrönt. Wie ist jetzt so dein persönliches Feeling nach dem Spiel?
Danke erstmal. Ja, ich fühle mich gut. War schön, wieder so viel Spielzeit zu bekommen. Der Dank geht natürlich an die O-Line, die hat heute ein richtig gutes Spiel gemacht. Da waren große Gaps, viel Platz und ja, Zeit einfach für mich, mein Spiel zu spielen.
War das von Anfang an klar, dass du heute mehr Spielzeit bekommst als Toff oder war das eher eine spontane Entscheidung?
Das wurde die Woche schon über klar, weil Toff noch ein bisschen was mit seiner Uni zu tun hatte und nicht ganz so viel Anwesenheit im Training hatte. Genau, deswegen, jetzt ist er wieder voll da und ab nächste Woche ist es wieder anders, aber diese Woche war ich einfach mehr im Training anwesend und konnte dadurch ein bisschen mehr Spielzeit für mich rausspielen, ja.
Das hat sich ja absolut gelohnt und ja, heute absolut verdient, mit einer zu null Performance gekrönt. Zum Schluss hast du dir dann auch ein bisschen Freizeit gegönnt, die Nummer 28. Manuel Behrens durfte dann noch ein bisschen spielen. Wie ist es denn so, wenn ihr draußen zu dritt dann, oder ihr beiden als Starting Running Backs draußen steht, mit dem Support für eure Nummer 3 und Nummer 4?
Also erstmal Manuel Behrens war der Receiver, der den Catch gefangen hat.
Arne Steffens. Arne Stefan ist unser Running Back, ja, du sagst es.
Das ist immer schön, die jungen Leute zu unterstützen, sage ich mal, die aus der Jugend selber hochkamen, denen zu helfen, besser zu werden, die zu korrigieren und einfach zu sehen, wenn es dann funktioniert, das ist eine große Freude. Ja.
Sehr schön, dann wünsche ich dir jetzt noch ein schönes Pfingsten und wir freuen uns auf Braunschweig.
Danke, wünsche ich dir auch, ja.
Ja, das dazu. Naja, und dann hatten wir am Anfang vom zweiten Viertel, das dürfen wir leider auch nie vergessen, müssen wir natürlich auch erwähnen, gab es eine unschöne Szene. Da hat unsere Nummer 16, Defensive Back, Emmanuel Icaro, wurde des Spiels verwiesen, wurde disqualifiziert, da er einem Gegenspieler an den Kopf getreten ist. Also ich habe die Szene gesehen. Das war so dieses typische, ich stelle mein Bein hinter deine Beine und schubst dich an den Schultern, sodass du drüber fällst, wie in der Schule irgendwie, wenn man da rumblödelt. Und dann ist er halt so über ihn drüber gelaufen und mit dem Fuß dann noch so an seinem Helm lang und das geht ja mal gar nicht.
Ja, wenn es nur am Helm lang, also man sieht es halt deutlich auf den Bildern, wie er wirklich guckt, wo er liegt und dann ihm auf die Face Mask tritt und das darf einfach nicht sein. Ich meine, klar, die haben sich doch die ganze Zeit behakt, Emmanuel Icaro und die Nummer 11 von Hildesheim, ich glaube, Vance McDonald war das, der Top-Receiver von denen, die waren auf jeden Fall keine besten Freunde auf dem Spielfeld, aber und der hat eben auch, also der Vance McDonald hat Icaro zwei Spielzüge oder so vorher deutlich nach dem Spielzug dort nochmal eine mitgegeben. Aber trotzdem, der darf sich nicht zu sowas dumm hinreißen lassen. Schon, wie du sagst, dieses Beinstellen ist ja eigentlich schon eine Strafe. Tripping heißt das Ding, glaube ich. Das kann er schon froh sein, dass er dafür keine Flagge gekriegt hat. Aber dann muss er einfach clever genug sein und sagen, komm, ich habe mir jetzt aufs Kreuz gelegt, damit ist gut und jeder geht seiner Wege. Und dann darf er sich nicht zu sowas hinreißen lassen. Also, es würde mich auch nicht wundern, Christian hat es im Livestream gesagt, wenn er noch 2-3 Spiele Sperre kriegt.
Ja.
Ist auch durchaus gerechtfertigt, auch wenn es nie mit voller Wucht war, aber dein Fuß auf dem gegnerischen Gesichtsgitter, der gehört dort nie hin. Dort gehört ja nicht immer eine Hand hin ins gegnerische Gesichtsgitter. Ja, und auch genau zu dieser, also man sollte ja jetzt nie sagen, Gott, jetzt haben wir wieder hier das Schlechte nur so hervorgehoben. Die Defense hat einen bockstarken Job abgeliefert.
Ja.
Die hat 6 Quarterback-Sacks fabriziert, 3 Forced Fumble, eine Fumble Recovery. Und das ist einfach 0 Punkte. Ich hatte neben Feld nochmal mit Jonas Schultes geredet, der übrigens während des Spiels zweimal die Trikotnummer wechseln musste, weil es zwei Trikots zerrissen hat.
Aber das ja, die, jetzt was, die 27 und die 81 ja. oder keine ja, Ahnung?
Ach, kenn, ich weiß es gar nicht mehr, was der alles hatte am Ende. Der hat aber auch gesagt, das liegt jetzt nicht daran, weil er plötzlich so einen Muskelschub gekriegt hat, sondern weil er halt einfach jedes Mal ein Holding hatte und nie ein Holding gegen sich gepfiffen wurde.
Aber letztes aber Spiel hat er auch schon die 27, glaube ich.
Da hat er die gehabt, weil das andere Trikot tatsächlich etwas zu lapprig war, hat er selber gesagt, dass das einfach zu groß ist, also. Das, was er eigentlich hatte. Ja, die Defense monströs geilen Job gemacht und ja, wer könnte uns da besser eventuelle Fragen zu der Szene mit Emanuel Icaro und zu unserer super Defense-Leistung, wo die nämlich jetzt herkam, beantworten als unser Defense-Koordinator Martin Schmidt. Nach einem recht fulminanten Sieg kann man hier auch mal auf der Stelle richtig hart die Defense loben und das mache ich hier mit unserem Defense-Coach Martin Schmidt. Ja Martin, nach den ersten Spielen, wo wir immer ein bisschen so, naja, Stotterstart vor allen Dingen auf Defense-Seiten hatten. Was habt ihr umgedreht, damit es hier direkt zu einem 0-0-Erfolg führen könnte?
Wir haben die ganze Woche daran gearbeitet und uns vorgenommen, dass wir mit der Einstellung, die wir in der zweiten Halbzeit bringen, in die erste Halbzeit schon reingehen. Und haben das dann am Ende auch geschafft. Die Jungs waren vom ersten Moment an konzentriert. Und ich kann nur ein riesen Kompliment aussprechen. Die erste zu null tut sehr gut.
Ja, da gibt's absolut heute mal wieder nichts zu meckern, so das deutscheste Lob überhaupt, außer vielleicht die Ejection von unserer Nummer 16, glaube ich, wenn ich richtig auf dem Schirm habe. Kannst du schon jetzt nach dem Spiel direkt was dazu sagen oder erstmal abwarten?
Da warten wir ab, was jetzt die Videobilder sagen, was die Schiedsrichter sagen und was dann am Ende entschieden wird. Wir haben aber gute Tiefe, also wir sind auf alles vorbereitet.
Jetzt kurze Woche, nächster Gegner Braunschweig. Wie siehst du das jetzt schon kommen, nachdem die ja jetzt auch gegen Berlin ein bisschen gestruggelt haben?
Braunschweig ist immer hart. Das Stadion, die Fans, die Mannschaft, gut gecoacht, diszipliniert. Und natürlich auch noch eine kleine Persönlichkeit mit dabei, mit Lyles, der letztes Jahr bei uns war. Das heißt, ich denke, da wird auch die Woche bestimmt der ein oder andere die eine oder andere Nachricht hin und her gehen. Nächste Spiel geht auch wieder 0-0 los. Also wir können uns quasi ab morgen nichts mehr dafür kaufen. Das war schön heute, aber wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen.
Damit bedanke ich mich und wünsche viel Erfolg für die nächste Vorbereitung.
Ja, endlich auch mal ein paar O-Töne nach dem Spiel von den Coaches. Das hat mich sehr gefreut, dass du da einen guten Job geleistet hast. Ich war ja nun nie da. Naja, und ansonsten, ab dem vierten Viertel ist dann nicht mehr so viel passiert. Also die Quarterbacks sind dann aufs Feld. Die Backups sind dann aufs Feld.
Endlich waren im vierten Viertel mal Quarterbacks auf dem Feld. Hat ein bisschen gedauert.
Der hätte es ja vielleicht auch mal machen sollen. Oh nee, das ist gemein.
Das schneidet man hier raus heute. Entschuldigung. Ja, also, Ein Manko des Spiels vielleicht noch. Leute, diese Strafen.
Ja.
7
besser geworden, aber ja.
Es ist halt immer noch so ein Thema. Aber das sind halt, ja klar, da hat es gegen Icaro, das waren dann 15 Yards. Das ist eine für 15, ne? 6 für 41, finde ich aber immer noch ein bisschen viel. Ich glaube, da ist auch Coach Greg noch nie zufrieden mit. Dass du nie strafenfrei durchs Spiel kommst, das muss ja keiner. Aber ich glaube, Hildesheim hatte 2 oder 3 für nicht immer ein paar 20 Yards. Also es geht besser.
Es das schafft besser. Man. So, Markus, du hast ja deinen MVP jetzt schon gekürt, Yassan.
Korrekter Munder.
Der das auf jeden Fall verdient hat. Der hat ist quasi eingesprungen für den zu etwas zu schonenden Tufun Milala und hat das fulminant gemacht. Ja, und für mich, man könnte es natürlich der ganzen Defense geben oder eben besagten Martin Schmidt für einen guten Defensive Gameplan. Aber
das hat auch noch nicht stimmt. Das hat man nie, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es hat noch nie von uns ein Coach den MVP bekommen.
Ja, ne, das belasse ich auch dabei. Denn ich nehme von den dir oft geschundenen Deshaun Hall.
Hallo, das finde ich jetzt gemein.
Nee, aber du hast ist ein bisschen aufgefallen, dass er irgendwie noch nie so ganz angekommen ist. Und der hat schon, bringt schon seinen Impact, aber eben noch nie so, wie man es von einem Ami D-Liner erhofft.
Da, da tust du es jetzt verwechseln, weil ich habe nie die Sean Hall kritisiert. Ich habe unsere Nummer 90, den Namen, den du das letzte Mal so schön ausgesprochen hast, kritisiert.
Ja, der Malen. Ja, letzte Woche hast du den kritisiert. Ja, aber ich habe das andere nie vergessen. Das ist nee. Ist ja auch egal. Die Sean Hall kriegt von mir den MVP für 2 Quarterback-Sacks und war auch an bei 4 Tacklen dabei. Und der hat einen stabilen Job gemacht und den Quarterback auf jeden Fall ganz schön ins Schwitzen bekommen, ins Schwitzen gebracht.
Kann man so machen, ist okay. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir hier das Recap von Hildesheim und ja.
Nächste Woche geht's nach Braunschweig.
We looking forward, du und ich, wir treten eine Reise an. Wenn 2 eine Reise tun, dann tun wir das mit dem Fanbus der Dresden Monarchs. Und zwar gen Braunschweig reiten wir. Und ja, damit
Samstag 16 Uhr im Eintrachtstadion.
Richtig, genau. Für alle, die privat anreisen, die es nicht mehr im Fanbus tun, die Monarchs-Fans werden in den Blöcken 13L und wenn der voll sein sollte, in 13R sitzen. Also, ne, wenn ihr euch selber Karten holen wollt, 13L, 13R, damit wir alle eine schöne große Gruppe bilden können. Und ich glaube, nämlich der Fanbus ist ausgebucht, so wie ich das mitbekommen habe. Also die 40 Plätze, die da drinnen sind im Bus, die sind voll. Das freut mich persönlich sehr. Mhm.
Aber ja. Gibt ja noch Bus und Bahn und Auto und weiß ich nicht was.
Genau, der ein oder andere wird das sicherlich auch privat anreisen. Wo ich jetzt eigentlich hin will, wo du mich die ganze Zeit unterbrichst.
Nach Braunschweig.
Das außerdem, aber erst am Samstag. Ich unterbreche dich doch nicht. Wir wollen zu dem Interview jetzt. Hör auf! Unfassbar. Ich sag wieder dreimal Tschüss nachher. Ich sag's dir. So. Wir wollen zum Interview. Mit Carrie Lyons. Kommen wir mal
zum Punkt jetzt.
Gönnt's euch. Hier jetzt.
And our today's guest is the quarterback from the New Yorker Lions, Carrie Lyons. Hi.
Hi, how's it going?
Thanks, fine. Thank you for being our guest today. And yeah, we want to talk with you about your career, your time in Germany and in Europe. And yeah, but before we start, please introduce yourself to our fans.
Hello, everybody. My name is Corey Lyles. I'm currently the quarterback for the New Yorker Lions. And last year, I was actually the emergency quarterback for the Dresden Monarchs. We're currently into week 4 of the GFL season, and we have the privilege of going against the Dresden Monarchs this Saturday at Eintracht Stadium at 1600. So looking forward to it and hope everybody can attend it and watch a good game.
You already said you were the emergency quarterback for us last year.
Yes, sir.
Can you give us a little insight maybe? How does it work? Were you contacted right before the season, or was it really shorthanded?
It was after I got released from Prague, the ELF team, and I was just on Europlayers. It's a typical website for recruiting in Europe, and I came across Coach Kruse. We spoke in 2022, prior to the 2023 season, so we had a relationship back then, and I just reached out and thought if they had an opening, and he messaged me back about a potential emergency quarterback situation, if I was still interested or available at that time. And I said, why not? I wanted to be a part of a winning program. And I got that opportunity after the Berlin Rebels game of last year, going into the Allgäu game, where we played the inaugural game in the new stadium that was built. So that was exciting.
So and can you tell us something? Why did you leave, or why did Prague cut you?
I think it was just they wanted to go another direction. I was brought in the beginning of the season, and it was a rough start. We went 0-5, so they wanted to go another direction and give me an opportunity to play somewhere else if needed. So it was a mutual decision that we ultimately decided to get rid of the contract, and they released me. So it was an opportunity to look somewhere else.
Willst du kurz übersetzen?
Ja, wir haben Kowe gefragt, Also weil er direkt damit startete, dass er letztes Jahr unser quasi Notfall-Quarterback war, als Brock Domann gesperrt wurde und dann ein paar Spiele gemacht hat. Und da habe ich gefragt, wie das halt abgelaufen ist, ob er schon vor der Saison da irgendwie einen Vertrag unterschrieben hatte, ob man da schon jemand in der Hinterhand hatte. Und er meinte, nee, er hat ja vorher bei den Prag Lions in der ELF gespielt und die haben sich ja beidseitig geeinigt, da, dass es irgendwie zusammen nie weiter funktioniert. Und dadurch ist er dann halt auf diesen Europlayer-Account gekommen. Und da wurde halt einfach von unseren Coaches ja kontaktiert und gefragt, ob er da nie einspringen will.
Genau, und das hatte den Grund, dass er von Prag gecuttet wurde, einfach weil die halt dann beide gemerkt haben, dass es nicht so zusammenpasst, hatten irgendwie 0-5 Start und das war natürlich ein beiderseitiger Interesse, dass es so nicht weitergehen kann und deswegen haben sie sich dann geeinigt, dass sie getrennte Wege gehen.
Okay, before your football career in Europe, you graduated from university and you worked for the NFL Network. What was your job there?
I was a production assistant for the show NFL Game Day Morning. It's the pregame show leading up to the Sunday game. So I had an opportunity to work with the host Rich Eisen and the other talent, Kurt Warner, Michael Irvin, and Steve Mariucci.
That sounds pretty cool. So yeah. You work in the background, did some video study, or what did you do?
Yeah, it was an awesome job. I credit Deion Sanders, my coach at Jackson State. He actually got me connected with Andy Gregg. He's the senior director for the NFL Network, and I got on the phone with him with a phone interview, and he told me that the biggest thing is just understanding the NFL and the history of the NFL and if I would be interested in working in television. And ironically, I didn't have any experience in television prior to that, but I thought it was a great opportunity to move to Los Angeles and, you know, try something else out with regarding football and being a part of the NFL. So initially, with a production assistant, your job is to produce the promo for the show that airs throughout the network leading up to Sunday morning. And then after that, I got a good hang of it. So during the show, I was the teleprompter. I was in charge of making sure that what was said on this teleprompter was matching regarding the times of the show, as well as I cut B-rolls and bumps, which in layman's terms is just basically the footage that you see that is connected with what the talent is speaking about. And then I had a great opportunity to make some creative music videos of my own, something that allows you to just, you know, be creative with the segment or the subject that you're going for. So let's say, for example, it was Tom Brady versus Aaron Rodgers leading up to that week. And they allowed you to just have free will with what you wanted to do. So I could have just said, Aaron Rodgers and Tom Brady are both rummaging New York as King Kong and Godzilla, and just basically set it up like that. And if it was creative and funny and it brought the attention to the audience, they would air it. So I made some cool creative pieces during that time. And I also was the brains for the XO segments of the show. So just breaking down, you know, the kind of like the coaches breakdown that Steve Mariucci would do in Mooch's Minute. And I would just work on that and be like the middleman for communicating between the segment producer and Steve Mariucci, because, you know, obviously he's speaking in football terms and sometimes people don't know what all those terms mean. So that was a great opportunity to work with that. And yeah, I had a great time, which then led me to playing out in Europe the next year.
It sounds hella amazing and interesting. Great.
So yeah. Also wir hatten Carré gefragt, dass er ja vorher, wo man mit der Uni fertig war, hat er die Chance gehabt, beim NFL Network zu arbeiten, unter anderem bei Good Morning Football. Das ist die Show, die immer kommt, nachdem der Sonntag gespielt wurde. Und für die Show hat er eben mit den ganzen Stars, unter anderem Deion Sanders, Kurt Warner und sowas zusammengearbeitet und hat dann eben auch dort eigene Beiträge kreativ bearbeiten können. War noch am Teleprompter zuständig. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen von dem, was er gesagt hat. Es war so viel. Es war wild. Also, es ist wirklich, ich hoffe, ihr habt es im Ganzen verstanden, weil ich konnte es mir tatsächlich alles nicht merken und ich bin tief beeindruckt.
Okay, and yeah, you said it already. After this, you came to Europe and play football. How does that come?
I was during the year that I was at the NFL Network, I was still wanting to play, and I got in talks with a XFL team at the time. And after that workout in Dallas, they told me that they already had some quarterbacks on roster that they wanted to look at going into camp. So it led me to look elsewhere with football, and I got an opportunity to train with the quarterback in 2022, Jacob Parks, who was with the New York Alliance. He lives in Tampa as well. So he gave me a good background on, you know, Euro players and, you know, the German Football League and all the teams in Germany and basically what it's like being an import and everything. And so I just reached out to a couple of the teams that he recommended, and it led me to Coach Tomlin and speaking with him for like an hour and a half one morning, and we got it off great, and it just led to me signing with New Yorker. It was a cool opportunity to travel the world. That was my first time out of the States, so it was a pretty cool experience being in Braunschweig, and Braunschweig reminded me a lot like Madison, Wisconsin, my birthplace, so back at home. So that was a cool experience, and it led me to, you know, just staying out here. And then in the end of the 2023 season, I actually met my current fiance, Mahalia, and we've been together ever since, and which led me to stay out here. So, yeah, that small conversation in Los Angeles led me to be out here for 3 years.
That's a really, really cool story and a bit heartwarming. So, you normally in Germany, a lot of whole Europe, a lot of football teams got a quarterback from the United States.
Right.
Is there a little connection around about this quarterbacks to go to Euro players to play in the Europe, or is this normally not the case?
You hear it a little there, here and there. It's funny. There was a quarterback at Southern Illinois the year prior to that I was there. He was the 3-year starter there. His name was Matt Staub. I don't know if you guys remember him. He played at Potsdam for like a brief stint back in 2019. He was a quarterback there. I don't think he lasted the whole season, but I remember we had a morning workout and at Southern Illinois in the off season, and our head coach just brought up all the names of guys who are still playing, and he brought up Matt, and he said that he was out in Germany playing football, and we all thought it was cool. Now we didn't know a lot about that, but that was my first kind of glimpse, I guess, in knowing that there was football outside of the States. And then obviously if you talk to a lot of retired football players or like guys like, that are like around the same age as my dad, in that generation, whether they spoke about NFL Europe, you hear that a little bit. You know, something that I always came across was the Frankfurt Galaxy, or yeah. I guess, or maybe I think they were called the Frankfurt Galaxy for NFL Europe, but that was always a name that you would hear in the States a little bit. So you just hear little rumblings here and there, but it was back in 2022, like I said, where I was training for my pro day at Jackson State. And that's when the quarterback for New Yorker that year, Jacob Parks, he was just training to get a shot somewhere. And one morning he comes up to me and he says, "Hey man, I'm going to Germany." And I'm like, "Really?" And he's like, "Yeah, I'm going to this team called the New Yorker Lions, and they have, you know, they're sponsored by this clothing company, New Yorker, and they have great history and all that." And he just went on and on about it, and ironically, it led me to being out in Europe. So I heard a little bit here and there, but I definitely think it's starting to grow now with the more attention it's getting from the States.
Okay. So, Carey hat in der ersten Frage, oder Eric hat in der ersten Frage gefragt, wie es denn dazu kam, dass er nach NFL Network nochmal seine Karriere weiter vorangetrieben hat. Und das war quasi immer sein Plan, dass er weiter aktiv spielen wollte. NFL Network war ein cooles Jahr, aber wie gesagt, er wollte weiterhin aktiv sein. Und da hat sich eben die Möglichkeit ergeben, nach Braunschweig zu gehen. Hatte damals noch Kontakt mit seinem ehemaligen College-Kollegen Jacob Parks, der vorher Braunschweiger Quarterback war. Und dadurch ist er eben in Kontakt mit Braunschweig gekommen. Und in dem Jahr 23, kurz vor Ende der Saison, hat er dann hier seine jetzige, mittlerweile Verlobte kennengelernt. Und ja, seitdem ist er halt jetzt hier seit dem dritten Jahr in Deutschland beziehungsweise im Umland geblieben, weil sie halt hier lebt. Und genau. Dann hatte ich ihn noch, was hatte ich eigentlich gefragt? Was war meine Frage?
Die habe ich auch nie so ganz verstanden.
Das ist okay. Ich wollte eigentlich wissen, ob es eine Connection irgendwie unter den amerikanischen Quarterbacks gibt, die sich dann so untereinander ein bisschen austauschen, wie es hier in Europa war. Und da hat er eigentlich mehr erzählt, dass das, naja, noch nie ganz so angekommen ist. Es wird immer mehr drüben in den Staaten, dass die Leute eben über Football außerhalb von Amerika reden, gerade in den Colleges. Aber dass das immer noch so ein bisschen bröckchenweise ist und eigentlich, ja, man muss jemanden kennen, der schon mal drüben war, dass man sich da wirklich auch tiefer damit befasst.
So, Corey, can you tell us two things? What was the biggest culture shock in Germany for you as an American, and the biggest culture shock in terms of American football, what is played in Europe or in Germany?
I'll say the biggest culture shock just regarding Germany was how easy and effortless public transportation here is in Germany. Mm-hmm. I mean, we got, as an import, you get cars, both in Dresden and in Braunschweig. And, you know, just being here for a long time now, you don't really need a car. You just, yeah. The public transport is so great in Germany that it allows you just to be anywhere within 15 to 30 minutes, just like how you would be driving. So I think that was the biggest culture shock, just where, you know, in the States, you almost need a car to go everywhere, especially in like a city like Los Angeles or Madison, Wisconsin, or a couple other cities that I've been in. And then regarding American football, I think that's the easy one. It's just the hours that the imports put in compared to the homegrowns, just because the homegrowns are typically working full-time jobs. And in comparison to where the homegrown, I mean, to the imports, it's their job to be here for American football. So yeah, understanding that and understanding the import rules and like the difference between European imports and American imports and Germans, and the importance to coming together where it's all culture, like you're just in, you have so many different cultures, especially like in a place like New York or in Dresden where, you know, you get imports from the UK, you get imports from Finland, you get imports from Czech Republic, just to name a few. And then you have your Germans. So now you're dealing with five different cultures and working all coming together to be a team and win. So that's definitely the biggest culture shock in regarding American football in Europe.
Okay, also ich habe Corey gerade gefragt, was so seine größten, gibt es ein deutsches Wort für Kulturschöcke?
Kulturschock.
Schockse waren, als er nach Deutschland gekommen ist, und hat er gemeint, die Öffis, die öffentlichen Verkehrsmittel sind so gut hier und dass es halt so, also zumindest in so Städten, dass es halt so einfach ist, da irgendwie in einer halben Stunde von A nach B zu kommen. Die gleiche Zeit würdest du auch mit dem Auto brauchen, und in den großen Städten in Amerika, das ist halt alles so riesig und weitläufig, da brauchst du halt ein Auto. Und auf Football bezogen, ja, das Typische, ne, dass er als Import festgestellt hat, Mensch, das ist ja verrückt, dass die deutschen Spieler hier einen Fulltime-Job haben und dann noch Football spielen und trainieren und die amerikanischen und die europäischen Imports das quasi als Fulltime-Job eben machen. Und ja, und das durch diese verschiedenen Imports aus Europa und den USA auch so eine Multikulti-Gesellschaft in und die deutschen Spieler so eine Multikulti-Gesellschaft in so einem Team entstehen und dass das ja, was Neues war für ihn.
So, earlier this interview you told us you came late to Dresden after Brock Doman got benched after the Rebels game and so you played just one or two games as a starter. And then Brock Doman came back, and yeah, after he came back, you didn't get real long playing time. So also, you weren't even on the pitch in the final. What was that like for you?
It was a good experience to be in the German Bowl. I thought it was a great experience to be a part of Dresden. Obviously, I have nothing but good things to say about it with. What Coach Kruse and Coach Seaman and Coach Schmidt and Coach Kyle do with that program, it's a well-organized program. And obviously, I wasn't playing in the game, so you know, as a competitor, you want to be out there. But at the same time, you want to do whatever is best for the team. And, you know, my job during that game was just being ready for a moment's notice as the backup quarterback and also just helping out in the sideline. And it sucked coming close to winning a championship, even though that you're only with that team for a short period of time. I felt like I had a great relationship with everybody there. So definitely it was a lot of learning experiences and I couldn't be more grateful to being a part of it.
And what would you say are the biggest differences between the Dresden Monarchs and the New York Alliance?
So that's a question that I've been asked a lot lately, since I came back to New Yorker. And I think the best compliment I can give both of them is that they're the most similar programs you can get in regards to the high standards that they carry. I think the facilities are both two of the top in all of Europe. I think the coaching staffs are two of the top in Europe. I mean, you can only admire guys like Coach Kruse, Coach Kyle, Coach Schmidt, even though he's been there a little less, and Coach Tomlin and Coach Likens. Those are five names that have coached in Europe with the same team for a long, long time and have had success. So, you know, you don't get that a lot with other programs. So I think that's a credit to what they do and how they prepare and how much they mean to each city. So there's a lot more similarities than there are differences. I think the only difference is just location and probably the veterans in regard to the homegrowns. You know, you have New Yorkers homegrowns who are younger and they are kind of this new generation, whereas you have the homegrowns at Dresden, like Mosty and Aaron and Herm, who've been there for a long, long time. So those are like the Patrick Finkas and the Benjamin Crawls of New Yorker. So they're in different spots in as far as organizations go, but they share a lot of similarities, which as an import, you can only be as thankful that I can be to be a part of both Dresden and New Yorker.
So, wir hatten jetzt Carey zum einen gefragt, wie es für ihn war, als Brock Doman dann wieder spielen durfte, dass er dann eben nicht mehr so viel Spielzeit hatte und gerade eben auch im Finale überhaupt nie auf dem Feld gestanden hat. Das war für ihn überhaupt gar kein Thema, weil ihm war klar, er ist quasi erstmal nur der Ersatz, ist nie so lange beim Team und war halt seines Jobs sich auch bewusst im Finale dann eben bereit zu sein, falls irgendwas sein sollte und er rein muss und eben von der Sideline aus zu unterstützen. Und Erik wollte jetzt gerne noch wissen, was der Unterschied oder was für ihn so die Unterschiede sind zwischen Dresden und Braunschweig. Und da hat er eigentlich keine großen Unterschiede gefunden, eher den festgestellt, dass es ziemlich ähnliche Programme sind, der Weg ziemlich gleich ist. Und man hat auf beiden Seiten langjährige Coaches, die seit immer quasi dabei sind, die das Team aufgebaut haben mit. Man hat Spieler, die seit der Jugend immer treu dem Verein gehalten sind, sei es bei uns Aaron oder Mosti oder noch ganz viele andere, Yassan zum Beispiel oder bei Braunschweig Benjamin Kral und Patrick Finke, die ja quasi auch seit immer dabei waren.
Genau, er meinte, so ein kleiner Unterschied ist, dass die Homegrown-Spieler, so der Core des Teams, dass die in Braunschweig etwas jünger sind, das sind so ein paar neue Youngguns dabei und bei uns sind die schon ein bisschen betagter und eben sehr erfahren und das so. Aber viele Unterschiede gibt es nicht. Das sind beides super geile Teams und hat ihn sehr gefreut, da alles mal mitzunehmen.
So, in Dresden, you were also partly in charge of the U19 special of this kids team. Could you imagine a similar project in Braunschweig?
Yes, I can. We have flag teams. It was a unique experience with the U19 special in Dresden. Something that is definitely potentially in the works here in the future for Braunschweig. But yeah, that was just awesome. I have an opportunity to do that was just a once in a lifetime opportunity, and definitely a lot of smiles and fun times for that. So I definitely think that's is a program that should be spread out more and more.
Europe. Yeah, our head coach Lutz from the U19 special hopes so other teams in Germany or in Europe doing something like this. Maybe you can push it forward in Braunschweig.
Absolutely, definitely. It's a great, great program.
Okay, Morgus hat gerade danach gefragt, weil Kawhi hier in Dresden auch bei den U19 Specials mitgeholfen hat und ein bisschen mit trainiert hat, die Kinder. Und ob er sich das vorstellen kann, ob er in Braunschweig sowas auch aufziehen könnte. Und also nach der Frage U19 Specials, da war sofort, ihr seht das hier nie, war sofort ein Lächeln auf seinem Gesicht. Das hat ihm, glaube ich, sehr, sehr Freude gemacht und ging ihm ans Herz, da den Kindern eine Freude zu machen. Und er kann sich gerne vorstellen, dass das ja in anderen Teams und eben auch in Braunschweig vielleicht auch angegangen wird.
So, let's take a look on our game on the upcoming weekend. So, the last game you played at Berlin, it's kind of, I'm not sure, wie sagt man in Englisch, it's a trap game. Maybe it's a bit of the rap game. Can you tell us what happened? What went wrong that you lost against the Rebels?
Yeah, hats off to Berlin. They had a great game plan going into that game, and they were just a better opponent that weekend. We look forward to playing them again. You know, that day we had a lot of opportunities and we just didn't capitalize both on offense and defense and special teams. So, you know, going forward, we can only just look at the film and move on. And we're excited about this week to have a bounce back week and have another opportunity to go against a great opponent like Dresden. So you can just see that there's a lot of competition in the GFL North. So it's what makes this season exciting.
Yeah.
So you got also a little bit injury problem before the game starts and also when the game is going. Alan Steinort and Lukas Jakstedt, the kicker, got injured. Can you say something about the status from this both players for the weekend?
Right. You know, Luca and Alan are such great assets to our team. And, you know, all we can do is just look forward and prepare and see how practice goes and everything. And we're definitely just going to make sure that we can game plan and make sure that whoever the 11 guys are out there, we can capitalize on the opportunities. So hoping that everything works well with Alan and Luca, two great players. But, you know, it's a part of the game. So it's always about what the 11 can do, and we're looking forward to the weekend.
Wir hatten jetzt nochmal vorausgeschaut auf das Spiel am Wochenende und damit auch gleichzeitig zurückgeblickt, weil Berlin hatte ja, wie schon sagte, ein kleines Trap-Game gegen Berlin hatten sie ein kleines Trap-Game. Und ja, das hat mehrere Ursachen. Berlin hatte zum einen einen guten Gameplan, hat er gesagt, zum anderen aber waren sie halt einfach auch nie ganz so fit auf dem Plan, müssen jetzt natürlich noch viel Video-Study betreiben und schauen, woran es am Ende wirklich gelegen hat, aber hauptsächlich bereiten sie sich natürlich jetzt schon sehr viel auf Dresden vor. Ich hatte dann auch nochmal nachgefragt, waren einige Spieler verletzt. Schon vorher im Spiel haben sich dann noch Alan Steinhardt und Lukas Jekstedt, der Kicker, verletzt. Und da hat er halt nur gemeint, dass sie eben ja day by day schauen, wie es läuft. Jetzt er natürlich keine große Aussage treffen kann und wahrscheinlich auch nie wird. Dass es eben, ja, dass sie hoffen, dass die alle dann möglichst schnell wieder zurückkommen.
So, you already said it, the North Division seems a little bit tighter than maybe the last years. So you had a close win against Düsseldorf. Düsseldorf won against Potsdam last week. You demolished Paderborn. And it's crazy. What were your goals before the season? And what do you think now? Is it possible to reach these goals, or even you can go higher?
You know, Coach Tomlin and Coach Likens did a great job recruiting this offseason. And, you know, with all the things that have happened with this organization in offseason, you know, we've always said, like every team, you set your sights on a championship. Going into this season, you just see that it's a competitive field, and you know you look forward to that competitiveness. So that's what makes it great. So you can never take anybody lightly in the North, especially. So you're just going to take it week by week and go through the ebbs and flows of the season, and you know it's all about how. Can you play your best football at the end of the season? So that's always our goal, and we're doing that week by week. And like I said, our focus right now is just for Dresden. So that's what we're most excited about.
Okay, the most athlete answer you can, could.
Exactly.
Wonderful. On Saturday, you... see a lot of players you played with last year. So especially in the defense, our defense backfield, three players that also played last year for Dresden. Is that better for you to know the other defense as a player who played with these guys, or is it like every other team you watch on video?
That's a good question. I mean, you definitely have some camaraderie going into it just because you know those guys and everything. But, you know, I know that, you know, from both sides of it, they're going to look and see what are the weaknesses that they can each attack and what are the strengths of each team. So it's just it all goes back down to, you know, who makes the least amount of mistakes, who's competitive at the line of scrimmage, and, you know, who plays the cleanest game of football. So, you know, there's other things that go into this game that make it different, but it's definitely nothing different than just what you would do in a typical basis. It's just that you've had a conversation with these guys. So I've got an opportunity to play them in practice. Now it's an opportunity to play them in a game, which makes it exciting, but at the same time, just another game.
Okay. Ich habe ihn nach den Saisonzielen der Rebels gefragt, was die vor der Saison was die sich vor der Saison als Ziele gesetzt haben und ob er denkt, dass in diesem in der wilden Saison, die bisher passiert mit Underdogs, die plötzlich gewinnen, ob die Ziele immer noch erreichbar sind oder so passen. Und er meinte, ja, also vor der Saison Coach Tomlin hat gesagt, wir wollen Champion werden. So wie es gehört. Und er meint, wir gucken Woche bei Woche von Spiel zu Spiel, also die typische Sportler-Antwort. Und dann war noch die Frage, ob das eine große Rolle spielt, dass er die Defense von uns Dresden kennt, weil er ja zum Beispiel die Defensive Backs, ne, gegen die spielt er sozusagen direkt. Und ob das irgendwie hilft, dass er mit denen trainiert hat, dass er die kennt. Und er meint, ja, so ein bisschen schon, aber eigentlich spielt das keine große Rolle, und an dem Tag geht es darum, wer am wenigsten Fehler macht. Und man kennt sich, aber so richtig spielt das nie mit rein. Es ist einfach nur das nächste Spiel.
So, when you look on the game, upcoming game, what's the keys to win for Braunschweig?
I think the key to win is, like every game, capitalize on the opportunities that are given throughout each situation of the game. So how can we be great in third down? limit turnovers, limit negative plays, and just take what's given and play as a team. I think when you play team football, it gives you the best opportunity to win.
So before the season start, CJ Okpalobi, the running back from the Berlin Adler, came to Braunschweig. So I saw he's not that typical running back. He's more than like a right receiver, and you got the running back Mark Kaufmann as the starting running back. Is this the plan from Coach Tomlin to switch between those running backs, or is it CJ more as a right receiver and Mark as a running back?
I think that's the beauty of having guys like CJ and Mark that are able to just make plays at any given moment and make plays in different aspects of the game. So that's why we got CJ, and that's why what makes him such a good player is he has the opportunity to attack you both vertically in the pass game as well as in the backfield. So it's just all based off of what the game plan is and the personnel that we're going against. So that's what we're going to do this week is we're going to look at Dresden and see where we can capitalize and where we can put our guys and put them in the best matchup. So, we're definitely excited for it.
Okay, wir haben gefragt, was der Key to Win für Braunschweig ist gegen uns. Und Kowei sagte, es ist wichtig, seine Chancen zu nutzen, weil viele wird es wahrscheinlich nie geben. Die Third Down Efficiency ist quasi sehr wichtig, dass man eben nicht ständig punten muss. Turnover vermeiden und halt alles nutzen, was man kriegen kann. Und dann fragte Markus noch nach den beiden Running Backs. Die haben ja den Running Back CJ Okpalobi von den Berlin Adlern jetzt bekommen und Mark Kaufmann. Und die teilen sich so ein bisschen rein. Und was da davon die Vorteile sind, weil die scheinen beide ziemlich ähnlich eingesetzt zu werden von der Zeit her oder von den Snaps. Und er meinte, das ist halt cool, du kannst eben das nutzen, die verschiedenen Vorzüge der Spieler und kannst den Gameplan dann auf deinen Spieler anpassen, mit welchem du was machst, und das macht es auch ein bisschen unausrechenbarer.
So, I think that's all to say about you and there's a lot of more to say about you and your career, but there's maybe not that space in our podcast for today. Okay. So, but before we will say goodbye to you and our fans, we do a little betting game with our guests.
Okay.
So just plus minus from the Dresden Monarchs. Okay. So, and I think Eric won the last betting game against Hildesheim. So Eric, feel free and show what you got for us.
Okay. Yeah. Games against Braunschweig are every time, it's difficult because you have a hard defense, a hard playing and hard hitting defense. And we know you can throw the ball really deep and you are good on your feet. So dual threat quarterbacks are every time difficult to play. So, but we had a good start of the season. So I think I go with plus 14 for the Monarchs.
Okay.
Okay. I'm with Eric at this point. Braunschweig is it's always derby time. So we hope we can go we can come with a lot of fans and make a home game for our team in your stadium. And so I think also you got a good defense, but your defense cannot stop the Tyler Hudson show. And I think we are going with plus 17.
Mm-hmm. Okay, now you.
Oh, that's good. Let's just say, I'm not a betting man. I like just putting it on the field. Let me just do plus 14 for the Lions. Let's just do the complete opposite of what you're doing, so... No really thought there, but let's just go plus 14 for the Lions.
Okay, fair enough.
Fair enough.
Thank you for being our guest today one more time. And wish you all the best for the season, a healthy season. And we're both, Eric and I, come to Braunschweig. And yeah, maybe we can talk to each other in person awesome. On the field. So yeah, wish you all the best and see you on Saturday.
Thank you, Marcus. Bye. Thank you, Eric. I appreciate it.
Thank you. Bye.
Bye-bye. Bye.
So, natürlich haben wir vergessen, das Ende des Interviews zu übersetzen, wie wir das schon öfter gemacht haben. Aber jetzt im Nachhinein, keine Ahnung, was da gesagt wurde. Ich weiß nur die Tipps, die abgegeben wurden.
Ich weiß noch so halbwegs, was du gesagt hast. Dass du gesagt hast, die haben eine krasse Defense, aber unsere Offense ist besser. Und ich habe so ziemlich das Gleiche gesagt und gesagt, dass die Defense nie die Tyler Hudson Show stoppen wird.
Und exakt.
Und Carey hat gesagt, er ist nie so der Typ für Tippspiele, aber natürlich wird er nie gegen sein Team setzen und hat dementsprechend mit minus 14 für Dresden, also plus 14 für Braunschweig, je nachdem, wie man es drehen will, getippt.
Ja, und ich in die andere Richtung, plus 14 für uns und der Marcus plus 17. Ich wollte freundlich sein, weil Carey so nett ist.
Ja, der ist
so. Ich meine den Tipp nicht so, aber der bleibt da jetzt auf jeden Fall stehen. Ich habe ehrlich gesagt mit einem minus 1 gerechnet von ihm, weil er hat vorher schon so eine typische Sportler-Antwort gegeben und ich dachte, da kommt jetzt auch sowas, aber nee, okay, fand ich cool.
Ja, ist durchaus möglich. Carey, super sympathischer Typ. Ich hoffe, unser Interview hat euch genauso gefallen, wie es uns gefallen hat, ihn zu interviewen. Und der Erik zwinkert schon wieder hektisch, dass ich hier zum Schluss kommen soll. Deswegen sage ich jetzt einfach tschüss und wir hören uns nächste Woche schon wieder.
Ciao.